Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 84. Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Einmal für die ausgefallene Folge vor 14 Tagen, genau wie einige von Ihnen war ich auf der RapidTech in Erfurt. Außerdem muss ich mich entschuldigen für meine Stimme heute. Sie entspricht erkältungsbedingt nicht dem glockenklaren Sopran, den Sie sonst von mir gewohnt sind. Ist ein bisschen rauer. Bleiben Sie bitte trotzdem dran. Ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich. Denn heute haben wir, kein Witz, Hollywood-Prominenz auf der Druckwelle. Lassen Sie es mich erklären. Die Kostüme der von den Marvel Studios produzierten Black Panther-Filme sind gleich zweifach Oscar-prämiert. Und wer hat wesentliche Teile davon designt und additiv aufgebaut? Etwa die Krone der königlichen Hauptdarstellerin? Genau, meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist eine der weltweit führenden Köpfe, wenn es um die Schnittmenge aus einerseits additiver Fertigung und andererseits Architektur, Produkt und Modedesign geht. Ihre Werke wurden unter anderem ausgestellt im Met, also dem Metropolitan Museum in New York City oder dem Palais des Beaux-Arts in Brüssel. Ich fühle mich geehrt, die viel zitierte Queen of 3D Fabrication begrüßen zu dürfen. Sie ist uns heute aus Los Angeles zugeschaltet. Hallo Julia Körner. Bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Ja, hallo. Ich bin Julia Körner und ich bin Architektin und Designerin und arbeite in den unterschiedlichen Disziplinen Architektur, Modedesign und Produktdesign. Und ich lebe zwischen Los Angeles und Österreich in Wien. Und ich freue mich heute hier bei euch zu sein.
Klasse. Wie in der Einleitung erwähnt, Sie sind aktiv in den Bereichen Architektur, Produkt- und Modedesign. Natürlich habe ich mir im Vorfeld dieses Gesprächs viele unterschiedliche Sachen von Ihnen angesehen. Ich bin kein Mode-Junkie, ich bin auch kein Architekt und von Produktdesign verstehe ich auch nicht so viel, aber ich fand alles ziemlich faszinierend. Am spektakulärsten fand ich aber die Kleidung. Lassen Sie uns bitte damit anfangen. Ich denke, exemplarisch für Ihre Arbeitsweise könnte die Arid-Kollektion sein. Bitte beschreiben Sie kurz, wie die aussieht und wie Sie auf das einzigartige Design kamen.
Die Arid-Kollektion ist ein Design, das ist entstanden in einer einjährigen Kollaboration mit unterschiedlichen Technologiepartnern. Involviert waren dabei einmal Stratasys, die 3D-Druckfirma, und Profactor und Haratech in Linz und die Universität in Linz mit dem Lehrgang Fashion and Technology. Und dieses einjährige Projekt wurde finanziert und gefördert von einem Horizon 2020 Grant. Und es ging darum, Mode neu zu denken. Das Projekt lief unter dem Namen Reframe. Und es ging sehr viel darum, einerseits Ästhetiken zu untersuchen, andererseits technologische Aspekte zu untersuchen, aber auch Nachhaltigkeit in der Mode neu zu denken, wie so Prozesse hergestellt werden. Die Kollektion besteht aus mehreren Teilen, ich glaube es waren circa 38, 39 Stücke, die alle miteinander verbunden sind, ohne genäht zu sein. Ich habe mich da sehr intensiv auseinandergesetzt mit der 3D-Drucktechnologie, wo man auf Stoff drucken kann, wo ich ganz an den Anfängen 2019 schon mit Stratasys gemeinsam geresearched hatte, wie so etwas funktionieren könnte. Und habe das dann intensiviert und hatte diese Idee, dass wenn ich eigentlich jegliche Geometrie auf einen Stoff draufdrucken kann, warum nicht einfach auch Knöpfe und Verbindungen? Und somit habe ich mich in diesem Research mehrere Wochen damit beschäftigt, wie diese Verbindungen aussehen könnten, wie diese Druckknöpfe befestigt, also wie die Adhesion zwischen Stoff und dem Druckmaterial ist, und habe dabei auch Arbeitsabläufe entwickelt, wie man jetzt von einem 3D-File zu einem File kommt, das dann flächig ist, weil in diesem Druckprozess wird flach auf einen Stoff drauf gedruckt und danach wie das wieder dreidimensional quasi auf den Körper angepasst werden kann. Und das sind unterschiedliche Arbeitsabläufe in unterschiedlichen Softwares. Und das Spannende daran war, die Kollektion war inspiriert von Salz und Salzkristallen und auch Daher der Name Arid-Kollektion, weil es in dem Druckprozess kaum Wasser verwendet wird. Ich habe das Ganze auch auf ein Hemp-Stoffmaterial drauf gedruckt, das auch in der Produktion sehr wenig Wasser verwendet, und habe dann eine Geometrie designt, die ohne eine Geometrie designt, die ohne Stützmaterial gedruckt werden kann. Das heißt, wirklich nur das Material wird verwendet, was dann tatsächlich in dem Design drinnen ist.
Bevor wir über die Technik, die Drucktechnik reden, wie gesagt, ich habe das Kleid gesehen, ich habe die Kollektion gesehen. Die HörerInnen haben das Glück nicht gehabt bisher vielleicht. Deshalb beschreiben Sie einfach nochmal optisch. Wie sieht das Kleid aus, von dem wir hier reden?
Das Kleid sieht sehr, also von der Farbe her ist es in so Beige-Tönen und Sandfarben. Da es natürlich auch Arid-Kleid heißt, ist es inspiriert von diesen Ockertönen. Und es ist auf Hanfstoff draufgedruckt und der ist auch ungefärbt und daher hat es auch diesen weißen Hintergrund. Und es hat ganz viele tausende unterschiedliche kleine Geometrien draufgedruckt, die alle wie so kleine Spitzen aussehen, so wie kleine Kristalle und inspiriert von Salzkristallen. Und die sind unzusammenhängend, das heißt, wenn sich der Stoff bewegt, dann fließen die auch richtig und bewegen sich mit dem Stoff. Und es sind in Tausenden von Farben, weil mit dieser Drucktechnologie auch viele verschiedene Farben gleichzeitig gedruckt werden können. Und es besteht aus 38 Teilen. Es ist ein Kleid, das hat kurze Ärmel, kurzer Rock und kann aber in unterschiedlichen Arten und Weisen angezogen werden. Also zum Beispiel kann die Jacke mit einer normalen Hose kombiniert werden oder die Hose mit einem Korsett und einer Kette, die auch Teil dieses Kleides sind, kombiniert werden. Also es ist unterschiedlich anpassungsfähig, wie man sich an dem Tag gerade fühlt oder auch was einem so passt, ja.
Sie sagen, es ist angelehnt an Salzkristalle. Ich als Laie, ganz offen, mich hat es eher an Igelstachel erinnert. Wie lang sind diese einzelnen Kristalle bzw. die einzelnen Igelstachel? Und ja, wie kriegen Sie die auf den Stoff?
Die haben ganz viele tausende verschiedene unterschiedliche Höhen. Manche sind bis zu 1,5 Zentimeter hoch. Und gerade in den Bereichen, wo man sich jetzt vielleicht nicht gerade hinsetzt oder anlehnt, können diese Stacheln relativ hoch sein. Und in den Zonen, zum Beispiel unter den Armen oder wo man sich eben dann hinsetzt, in diesen Bereichen sind diese Stacheln ganz niedrig und manchmal nur 2 Millimeter hoch. Somit habe ich also ein parametrisches Modell aufgesetzt im Computer, um wirklich diese Zonen so zu designen, dass die Höhen sich an die Funktion anpassen.
Sie sagen, es sind 38 Teile. Wie kommen die Stacheln auf die einzelnen Teile? Also ich habe noch keinen 3D-Drucker gesehen, wo man ein Stück Stoff reinlegen kann. Wie machen Sie das?
Das ist die neueste Technologie von Stratasys. Eine Technologie, wo man auf Stoff direkt draufdrucken kann. So um 2018 habe ich das erste Mal mit meinen eigenen Druckern in meinem Studio probiert, auf Stoff draufzudrucken. Das waren damals FDM-Desktop-Drucker. Und damit konnte ich natürlich nur eine Farbe drucken. Und ich habe mich dann mit dem Creative Director von Stratasys, Naomi Kemper, unterhalten, wie könnte man das eben mit deren Technologie machen? Und dann hat sie mir gesagt, ja, wir arbeiten da gerade an der Entwicklung von dieser Technologie, wie man eben einen Stoff in den Drucker hineinlegen kann. Und damals ging es um eine Ausstellung im Philadelphia Museum in New York. Und da habe ich damals das erste Design dann generiert. Die Seated Jacket war das. Und dabei legt man eben einen Stoff in den Drucker und wie bei einem Inkjet-Drucker fährt der Druckkopf über den Stoff drüber und legt das Material quasi direkt auf den Stoff drauf. Und gerade beim ersten Layer fließt das Material mit dem Stoff zusammen und verbindet sich dadurch.
Okay, es ist ein Stratasys-Drucker, wie Sie sagen. Verraten Sie uns, welcher Drucker das ist?
Das ist der J850 Techstyle 3D-Drucker von Stratasys.
Und den haben Sie bei sich im Atelier stehen, neben ein paar anderen Druckern, die Sie schon erwähnt haben?
Das wünschte ich. Nein, das habe ich leider nicht. Der ist nämlich sehr, sehr teuer. Ja. Nein, ich habe da direkt mit der Firma Stratasys zusammengearbeitet, beziehungsweise auch die Firma Profactor in Linz, die involviert war in diesem Research, hatte einen von den J750-Druckern. Und da haben wir die ersten Experimente gemacht. Und ich weiß aber, dass es in Europa einige Orte gibt, wo dieser Drucker steht. Ich glaube, es gibt einen in Mailand. Und mehrere Institutionen haben diesen Drucker jetzt schon.
Zurück nochmal zum Kleid. Sie sagen 38 Teile. Und diese 38 Teile sind der Trägerin, dem Model, wahrscheinlich individuell angepasst, nehme ich an.
Ja, genau. Ich habe da auch einen Arbeitsablauf entwickelt, wo ich von einem 3D-Körperscan dann quasi die Geometrie hernehme, um dann darauf das Kleid anzupassen, digital. Und dann von dieser individuellen Anpassung quasi das 3D-File generiere, das dann auf das dann drauf gedruckt wird. Und somit passt das Kleid direkt dieser individuellen Person. Die Idee dahinter ist, dass man also wirklich Mass Customization machen kann, also wirklich individuelle Anpassungsfähigkeit in den Designs hat.
Okay, und Sie hatten es eingangs angesprochen. Es wird nichts mehr genäht, es wird auch nichts geklebt in irgendeiner Form. Schildern Sie bitte nochmal, wie die einzelnen Teile miteinander verbunden werden. Finde ich eine sehr elegante Lösung.
Ja, also die individuellen Teile, die sind alle mit Druckknöpfen verbunden, die ebenfalls auf den Stoff draufgedruckt sind, in demselben Druckprozess, wie die Geometrie für das Design draufgedruckt wurde. Und die Geometrie, das sind eben diese kleinen, wie Sie sagten, so Igelstacheln, also so Salzkristalle nenne ich es. Und die haben einen runden Durchmesser, einen kreisrunden Durchmesser, mit dem sie quasi auf den Stoff draufgedruckt werden. Und genauso sind die Druckknöpfe auch kreisrund. Somit ist eigentlich kein Unterschied in der Geometrie zwischen der, die ästhetisch jetzt die Farben hergeben, beziehungsweise die Verbindungen darstellen. Und somit ist es ein fließender Übergang von funktionellen Geometrien und ästhetischen Dekorgeometrien. Das war mir sehr wichtig, dass quasi man nicht jetzt diese High-End-Technology hat mit diesem 3D-Druck und dann ist daneben ein traditioneller Reißverschluss. Also das hat für mich, das hatte ich im ersten Design damals in der CT-Jacket und das hat für mich nicht zusammengepasst. Und ich habe mir dann gedacht, wenn man schon so mit so neuen Technologien arbeitet, dann kann man ja auch die ganze Zusammensetzung und den Prozess der Herstellung neu denken. Dabei geht es auch sehr viel darum, wenn ich da ein bisschen ausholen kann. In dieser ersten Jacke, der CT Jacket, habe ich das 3D-File designt, dann die digitalen Files damals nach Israel geschickt. Die wurden dann dort auf den Stoff drauf gedruckt. Dann wurden die Geometrien mit dem Stoff wieder zu mir zurückgesendet und ich habe das dann händisch zusammengenäht. Und dann würde das quasi an die Person geschickt werden, die das dann anhat. Und da sind so viele hin und her, so viel Versand dabei, dass ich mir gedacht habe, es wäre doch viel intelligenter, wenn das nur einmal geschickt wird quasi. Man schickt das digitale File dahin, wo es dann gedruckt wird. Die schneiden das dann aus und dann kommt es direkt zum Konsumenten. Also sind die einzelnen Designs so vorbereitet, dass wenn die gedruckt sind, kann man die ausschneiden und dann einfach zusammendrucken mit den Druckknöpfen und das Kleid ist fertig.
Perfekt. Wir sind hier auf der Druckwelle. Die ZuhörerInnen sind tendenziell alle ziemlich zu Hause in der additiven Fertigung. Trauen Sie sich zu, den Herstellungsprozess im J850 zu beschreiben. Was genau passiert da in der Maschine? Wie kommt der Stoff da rein? Wie funktioniert der Druckprozess Schritt für Schritt?
Also ich kann das ungefähr so beschreiben, was auch öffentlich quasi zugänglich ist an Informationen. Das ist ein, es nennt sich Multimaterial 3D-Drucker. Das heißt, man kann in unterschiedlichen Materialien drucken. Es ist ein Full-Color-Printer, also in tausenden verschiedenen Farben gleichzeitig drucken. Und auf die unterschiedlichsten Stoffe. In dem Arid Glide, in diesem einjährigen Prozess, haben wir unterschiedliche Stoffe ausprobiert. Alles Mögliche, jetzt baumwollhaltig oder synthetisch, hat funktioniert. Und dieser Drucker wird prinzipiell im Design für Luxury Accessories und Schuhe und Kleider angewendet. Im Speziellen ist es ein Druckkopf, also man legt den Stoff in den Drucker hinein und dann ist es ein Druckkopf, der über die Fläche des Stoffes drüber fährt und auf den Stoff Schicht für Schicht das Material drauf gibt. Ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen kann, und mehr weiß ich jetzt nicht, ob ich dazu sagen darf.
Okay, ich glaube, es ist ein Polyjet-Prozess, oder? Also ich glaube, dass das Material durch unzählige Düsen selektiv, positionsgenau aufgetragen wird. Stichwort Polyjet.
Genau.
Okay. Ja. Sie hatten eingangs gesagt, Sie versuchen, dass Ihre Kleider nachhaltig sind. Erlauben Sie mir die schwierige Frage, für mich klingt das nicht besonders nachhaltig. Da wird pro Kleid ziemlich viel Kunststoff genutzt, das im Zweifel nicht recycelfähig ist. Irre ich mich?
Nein, da stimme ich Ihnen zu. Ich habe in diesem einjährigen Research-Prozess sehr viele Fragen gestellt, wie dieses Material hergestellt ist, was für ein Material es ist, ob man da alternative Materialien vielleicht verwenden könnte für diesen Druckprozess. Tatsache ist, dass dieses Polyjet-Material Petroleum-basierend ist und dass es in dem Sinn auch quasi neuer Kunststoff ist, der auf den Stoff drauf appliziert wird. Mhm. Man muss dazu sagen, dass es die additive Technologie an sich jetzt schon einmal nachhaltig ist, weil man eben nur so viel Material verwendet, wie benötigt wird. Und zum Beispiel jetzt im Vergleich, wenn man andere Dekorprodukte auf einen Stoff draufnäht, werden die eventuell in weniger nachhaltigen Prozessen hergestellt, sei es jetzt mit Formen oder wo sie also quasi gegossen werden oder vielleicht sogar natürliche Materialien, die, von denen es wenige Ressourcen gibt, unterschiedlich. Ansichtspunkte gibt es da. Also es ist auf der einen Seite mal der Herstellungsprozess. Das Material an sich ist weniger nachhaltig, aber der Herstellungsprozess ist nachhaltig. Und was dazu noch kommt, ist das, was ja eigentlich so nicht nachhaltig ist in der Mode, dass man eben auf unterschiedlichen anderen Kontinenten mit ganz schlimmen Bedingungen teilweise die Kleidungsstücke herstellt. Jetzt, was diese Technologie natürlich erlaubt, ist, dass man lokal produzieren kann, dass das eine Maschine ist, die das im Endeffekt produziert und die Menschen jetzt nur die Maschine quasi betreiben und versorgen und vorbereiten und nachbereiten. Und dass die Farbe schon direkt in dem Material drinnen ist. Das heißt, diverseste chemische Färbeprozesse, die sehr ganz schlimm eigentlich sind, jetzt einerseits für die, die damit arbeiten, aber auf der anderen Seite für für die Umwelt, die fallen weg in diesem Prozess, weil die Farbe schon in dem Drucken drinnen ist und dadurch wird auch überhaupt kein Wasser in diesem Prozess verwendet. Und eben durch die Auswahl des Stoffes von Hanfstoff, der auch in der Aufbereitung sehr wenig Wasser verwendet, habe ich damit auch einen Ansatz gesehen, wo auf Nachhaltigkeit erzielt wird. Was dann noch dazu kommt, ist dadurch, dass es individuell auf den Körper angepasst werden kann in diesem digitalen Prozess, ist es angepasst für die individuelle Person, und diese Massenüberproduktion, wo dann die Teile teilweise den Personen, die das bestellen, nicht passen und wieder zurückgeschickt werden, da ist ja irre viel Versand auch drinnen. Ja, also ich glaube, man muss das immer holistisch von einer ganzheitlichen Ansicht sehen, was für Punkte jetzt da nachhaltig sind. Und ich habe mich dann auch in weiterer Folge mehr mit anderen Materialien in meinen weiteren Projekten auseinandergesetzt, wie zum Beispiel mit meinen Fashion Accessories, die ich in-house in meinem Studio auf Anfrage produziere, in denen ich mich wirklich dann darauf fokussiert habe, was für Material kommt da in den Drucker hinein und so weiter. Das war mir dann auf jeden Fall auch aus Erfahrung von diesem Projekt wichtig, da selbstständig eine Weiterentwicklung zu sehen.
Okay, habe ich es richtig verstanden? Alle Ihre Kleider sind Unikate, sie werden on demand hergestellt. Das ist keine Stangenware.
Die Modedesigns, die Kleider, ja, die Fashion Accessories, die Taschen zum Beispiel, die man auf unserer Webseite JK3D sieht, die sind nicht Einzelanfertigungen. Das ist unser erster Schritt Richtung Serie, wo wir eben in kleinerem Maßstab produzieren können auf Anfrage. Das heißt, wenn eine Bestellung für eine Tasche einhergeht, dann produzieren wir die. Wenn eine Anfrage in Österreich oder in Europa kommt, dann produzieren wir das in Wien. Wenn eine Anfrage in den USA oder im amerikanischen Raum kommt, dann produzieren wir sie hier in Los Angeles. Und somit können wir schon mal den Versand zwischen zwei Kontinenten eliminieren und lokal produzieren.
Zu den Taschen kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns noch ganz kurz beim Kleid bleiben. Wie lange dauert der Herstellungsprozess? Wann oder wie viel Zeit benötigt es, die 38 Teile zu fertigen?
In diesem Fall hat es mehrere Tage gedauert, weil natürlich auch das ein Forschungsprojekt war, wo, wenn ein Teil gedruckt wurde, gab es ein Feedback, wo ich dann nochmal Verbesserungen angenommen habe und so weiter. Würde man das jetzt einfach nur, ich habe das dann noch ein zweites Mal gedruckt und in dem hat es dann 3 Tage gedruckt, diese 38 Teile.
Klingt sehr aufwendig. Kann ich es bestellen und falls ja, was muss ich dafür bezahlen?
Ja, man kann das auf jeden Fall bestellen und auf persönliche Anfrage einfach ein E-Mail an mich senden. Es kostet circa 20.000 Euro.
Okay, wir haben schon von den Taschen gesprochen. Die werden anders hergestellt mit einer anderen Drucktechnologie. Beschreiben Sie kurz diese Taschen und wie stellen Sie die her?
Die Taschen waren ein Projekt, das ist ungefähr vor 5 Jahren entstanden. Da habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt mit der Idee, 3D-gedruckte Taschen zu designen, die in kleiner Serie produziert werden können. Also ein Fashion-Accessory, das auch, würde ich jetzt mal sagen, weniger kostet als wie ein Kleid und dadurch mehr Möglichkeiten ergibt, gekauft zu werden und getragen zu werden. Ich hatte damals sehr viele Freunde und Kollegen, die sehr interessiert waren, auch mal ein Stück von Julia Körner zu haben oder eben von unserem Label JK3D. Und damit ist eigentlich diese Idee entstanden, warum nicht etwas Kleineres herzustellen, was in Serie produziert werden kann. Und diese Handtaschen sind sehr individuell gestaltet, sind inspiriert von Mustern, die auch schon in anderen Kleidern von mir vorher erschienen sind. Zum Beispiel die High Clutch ist entstanden von dem Hymenium Pattern. Das ist die Unterseite von einem Pilz. Die Lamellen, die hatte ich damals schon in der Hymenium Jacket, ein Projekt, das ich 2015 realisiert hatte, eine Jacke. Und habe quasi dieses Muster wieder angewendet in dieser Tasche. Oder die Tasche gibt es in 2 Größen, eine größere und eine kleinere, die High Mini Clutch. Und dann auch die Kelp Clutch. Diese ist inspiriert von Seetang. Also ich habe in Malibu Seetang am Strand gefunden, habe das 3D gescannt und dann diese Designs entwickelt für diese Kelp Bag. Und beide Taschen oder alle 3 Taschen werden in einem Druckprozess hergestellt mit Kunstharzdruck, der aber auf Pflanzenbasis ist. Es gibt Kunstharz, der ist auf Basis von Sojabohnen und Maisstärke wird der hergestellt. Und die Taschen sind wirklich nur aus diesem einen Material hergestellt. Also alles inklusive dem Scharnier, dem Verschluss, den kleinen Haken, wo man einen Strap anbringen kann und die Innentasche innen drinnen, das ist alles aus demselben Material gedruckt und voll funktionsfähig. Und das ist natürlich auch ein Schritt Richtung Nachhaltigkeit, weil in den meisten Modedesigns immer ganz viele unterschiedliche Materialien verwendet werden, die, wenn es dann darum geht, das irgendwann zu recyceln, ganz schwer auseinandergebracht werden können. Und somit war es mir ganz wichtig, das alles aus einem Material herzustellen. Was ein Vorteil ist, ist auch, dass diese Tasche lokal quasi produziert werden kann. Ich kann die selbst herstellen und somit wirklich auf Anfrage produzieren. Ich muss nicht überproduzieren. Das heißt, jemand bestellt die auf unserem Online-Shop und dann dauert es circa 5 Tage, bis wir diese fertig gedruckt haben. Der Druck tatsächlich dauert nur einen Tag und dann verschicken wir die eben. Und was dazu auch noch vielleicht interessant ist, ist, dass die High Clutch wurde 2021 mit einem Red Dot Design Award, einem deutschen Design Award ausgezeichnet. Und das war für uns so quasi unser erstes Produkt, das wir auf den Markt gebracht hatten damals.
Ich hatte das Glück, die Tasche auf Ihrer Webseite zu sehen. Das haben die HörerInnen in diesem Fall jetzt aktuell noch nicht. Deshalb nochmal die Bitte, versuchen Sie bitte zu beschreiben, wie die High Clutch aussieht.
Die High Clutch hat ungefähr so ein abgerundetes rechteckiges Format, ist so circa, die große ist circa 20 cm und weit und 15 cm hoch und so 10 cm tief. Also es ist schon eine richtig große Tasche. Sie ist hart, also es ist wirklich eine Clutch, also ein Statement Fashion Piece, was man zum Beispiel auf dem roten Teppich bei einer Veranstaltung oder einer Abendveranstaltung im Konzert anzieht. Es ist auf jeden Fall ein Designerstück, das für sich spricht. Das ist ein sehr ikonisches Design. Es ist identifizierbar. Ich habe schon oft gesehen oder gehört, dass Leute das Design wo gesehen haben und automatisch gesagt haben, ah, das ist ein Julia Körner Design. Das war irgendwie total toll. Ja. Also es hat eine Designsprache für sich. Es ist eben inspiriert von der Unterseite von einem Pilz und hat diese Lamellen. Dadurch kann man so ein bisschen hineinschauen, was in der Tasche auch drinnen ist. Aber man sieht es nicht voll, weil es nicht voll transparent ist. Was ganz lustig ist auch, das ist mir aufgefallen, wo ich die Tasche selbst verwendet habe, ist zum Beispiel am Abend dann, wenn man eine Textmessage auf dem Handy bekommt, dann leuchtet das, man sieht das quasi durch die Tasche durch. Ist auch ganz cool. Und es passt nicht so viel rein. Es passt das Handy und Visitenkarten und Kreditkarten und vielleicht noch ein Lipgloss hinein. Aber es war wirklich mir wichtig, eben ein Design zu kreieren, das wirklich authentisch ist, das ikonisch ist, dass Leute sich kaufen, die jetzt Interesse an innovativer Technologie, an nachhaltigem Design und auch an Modedesign haben. Also so, das sind so ungefähr unsere Kunden, die etwas über die Technologie ein bisschen wissen, die interessiert sind, einfach ein anderes Modestück zu haben, das auch jetzt nicht unbedingt, das so ein bisschen Quiet Luxury ist, das quasi kein Logo jetzt groß auf der Tasche drauf hat, sondern das mit der Designsprache für sich spricht.
Okay, wie gesagt, ich habe es mir angeguckt. Ich fand die Clutch tatsächlich auch faszinierend. Ich persönlich trage ganz selten eine, eigentlich nie. aber ja, die Technologie fasziniert mich. Deshalb finde ich das auch, ist so ein Technologiestatement, diese Tasche ein Stück weit auch. Sie sagen, der Druck dauert einen Tag, wieder die schwierige Frage, was kostet sie, wenn ich sie bestelle?
Die High Clutch, die kostet 1.500 €. Das ist die etwas größere. Die kleinere Version, die High Clutch Mini, kostet 500 € und die Kelp Mini 400 €.
Okay, prima. Frau Körner, ich könnte mich jetzt stundenlang, auch wenn ich keine Ahnung habe von der Materie, noch stundenlang mit Ihnen über Mode unterhalten, aber das ist nur ein Teil Ihres Schaffens. Wie gesagt, Sie machen auch Produktdesign und Architektur. Mit Blick auf die Uhr bitte ich Sie ganz kurz zu sagen, was ist Ihr Lieblingsdruckprojekt aus dem Bereich Produktdesign?
Ich glaube auf jeden Fall die High Clutch. Also das war eines meiner Lieblingsprojekte oder ist eines meiner Lieblingsprojekte.
Okay. Dann, Sie sind Architektin von Haus aus. Mögen Sie da kurz einen Einblick geben? Worauf sind Sie da besonders stolz, was Sie da geschaffen haben bisher?
Da bin ich gerade sehr stolz, weil wir bei einem Wettbewerb gerade gewonnen haben. Icon Build in Texas, Austin, die 3D-Druckfirma, die mit Beton druckt, hat einen internationalen Wettbewerb Initiative 99 ausgeschrieben, wo es um leistbares Wohnen geht. Und da haben wir ein Projekt eingereicht, Cactus Homes, und damit eine Honorable Mention bekommen und sind jetzt in der zweiten Phase, wo wir das Design weiterentwickeln. Und es besteht die Möglichkeit, dass das gewinnende Projekt dann gebaut wird. Und da bin ich gerade sehr intensiv dran zu arbeiten. Und das würde mich wahnsinnig freuen, weil über die letzten 25 Jahre ich mich so intensiv mit 3D-Druck im kleineren Maßstab auseinandergesetzt habe und jetzt die Technologie so weit ist, dass man auch schon im großen Maßstab richtig coole Sachen bauen kann. Und das würde mich wahnsinnig freuen, wenn es klappt.
Guter Übergang, coole Sachen drucken. Ein Projekt, was ich noch von Ihnen gefunden habe, was Ihre Kreativität auch nochmal unter Beweis stellt, ist das Projekt Frozen Music. Bitte schildern Sie den HörerInnen, was das ist.
Frozen Music ist ein ganz neues Projekt, das wir jetzt gerade vor kurzem realisiert haben mit dem Gävle Orchester in Schweden. Und dabei geht es darum, Musik und Symphonien komponiert von Orchestern in einer Skulptur festzuhalten. Diese Idee wurde geboren zusammen mit meinem Kollegen, Musikkurator Andreas Vierziger. Vor, ich glaube, über 7 Jahren hatten wir das erste Mal diese Idee im Austausch. Er beschäftigt sich sehr intensiv mit klassischer Musik, hat schon Musik kuratiert für Emmy- und Oscar-gewinnende Filme. Ich habe mich mit 3D-Druck beschäftigt und somit saßen wir eines Tages zusammen und haben gesagt, wäre es nicht wirklich super cool, Musikstücke festzuhalten in einer Geometrie, die dann quasi als Skulptur manifestiert ist. Und in diesem Frozen Music Projekt geht es eben darum, Musiktöne und Musikstücke in Geometrie umzuwandeln, die dann danach wiederum 3D gedruckt wird. Da gibt es einige spannende Projekte, die jetzt auf uns zukommen in diese Richtung, Weiterentwicklungen. Und momentan kann man diese Skulpturen eben in Schweden im Gävle Orchester sehen und besichtigen. Die sind dort ausgestellt.
Faszinierende Skulpturen. Wie gesagt, ich habe sie gesehen im Internet. Kann man umgekehrt, wenn man die Skulptur sieht, hat dann jemals jemand erraten, das könnte das und das Lied sein?
Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage.
Okay, gute Frage. Hoffentlich auch die Schlussfrage. Lassen Sie uns noch einmal zurückgehen zur Mode. Das, was Sie geschildert haben, ist sehr exklusiv, ist sehr aufwendig, steckt sehr viel Arbeit drin. Gleichzeitig der 3D-Druck, die Technologie schreitet mit großen Schritten voran. Können Sie sich vorstellen, dass irgendwann mal gedruckte Basics, also etwa beispielsweise T-Shirts, in den Läden der großen Modeketten hängen?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, weil ich glaube, dass der 3D-Druck, außer man kann irgendwann mal mit Baumwolle drucken, einfach nie, bisher nicht daran nahegekommen ist, diese Stoffqualität wiederzugeben. Und auf der anderen Seite finde ich die Frage auch sehr delikat oder möchte ich sie delikat beantworten, weil ich glaube, dass es in Zukunft wir hinterfragen müssen, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein T-Shirt zum Beispiel heutzutage nur 2 Euro kosten kann. Mhm. Wie kommt es dazu? Wie wird dieses T-Shirt überhaupt hergestellt? Und wie ist es überhaupt möglich? Ich glaube, dass mit den Dingen, die wir uns selbst vornehmen, entgegen dem Klimawandel zu arbeiten, entgegen unfairen Arbeitsverhältnissen und schlechten Arbeitsbedingungen, glaube ich, dass es in Zukunft keine T-Shirts mehr geben wird, die nur 2 Euro kosten. Und ich glaube, dass wir umdenken müssen in der Mode, auch was wir uns kaufen. Vielleicht sind es dann T-Shirts, die nicht nur ein paar Monate halten, sondern vielleicht wieder T-Shirts, die mehrere Jahre halten. Dafür aber kosten sie dann auch mehr und sind in fairen Arbeitsbedingungen und mit nachhaltigeren Materialien hergestellt.
Okay, perfekt. Liebe Frau Körner, nachdenkliche Worte zum Schluss. Ja. Und zwischendrin ein Deep Dive in die Modewelt, in der ich mich, wie gesagt, eigentlich nicht zu Hause wähne. Ich habe viel gelernt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen für das sehr informative Gespräch. Herzlichen Dank.
Ja, danke. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr schaut bei meiner Website vorbei und freue mich vielleicht, euch persönlich in Zukunft kennenzulernen. Danke für das Gespräch.
Danke Ihnen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie schon, die Folge 84. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also auf Podigee, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse Sasche, S, also S wie Stefan, direkt daran geschrieben Asche, gelesen Sasche, sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Heute habe ich noch 2 weitere tolle Angebote für Sie. Wie wäre es zum Beispiel mit dem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle 2 Wochen über Themen rund um das Konstruieren. Beleuchtet werden unter anderem die aktuellen Trends aus Praxis und Wissenschaft. Natürlich immer wieder mit dabei die additive Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier. www.ingenieur.de/nl wie Newsletter. Und dritter Punkt noch außerdem, wenn Sie am technischen Puls der Zeit sein möchten, dann ist VDI Nachrichten Plus genau das Richtige für Sie. Dort finden Sie tagesaktuelle Artikel, weiterführende Hintergrundbeiträge, Ratgeber, exklusive Gewinnspiele und multimedial aufbereitete Inhalte aus der spannenden Welt der Technik. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.